12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Jörg Degenhardt, die Schlagzeilen. Entsetzen in Japan, bis jetzt über 2500 Erdbebenopfer tot geborgen. Die Zahl der Todesopfer des schweren Erdbebens in Mitteljapan ist nach amtlichen Angaben auf über 2500 Menschen gestiegen. 1082 Menschen würden noch vermisst, sagte ein Sprecher der nationalen Polizeibehörde in Tokio. Die Zahl der Verletzten bezifferte er auf 12.802. Für mindestens 120.000 Menschen, die allein in Kobe ihre Wohnungen verloren, mussten Notunterkünfte geschaffen werden. Medienberichten zufolge will die Regierung umgerechnet 1,5 Milliarden Mark für das Katastrophengebiet bereitstellen. Zu den wirtschaftlichen Folgen, die in ihrem Umfang noch gar nicht absehbar sind, Jens-Peter Marquardt, Tokio.
Fast alle Räder stehen still in Kobe und Osaka. Das Erdbeben hat Japans Industriezentrum Nummer 1 schwer getroffen. Der Gesamtschaden ist noch nicht abzuschätzen. Eines ist aber nach Angaben des Fuji-Wirtschaftsforschungsinstituts schon jetzt sicher. Die Schäden werden höher sein als die 50 Milliarden Mark, die vor einem Jahr das Erdbeben in Kalifornien gekostet hat. Die Region Osaka-Kobe erwirtschaftet annähernd 20% des japanischen Sozialprodukts. Heute lagen dort die meisten Betriebe still. Stahlwerke und Chemiefabriken konnten nicht arbeiten, weil sie vom Strom abgeschnitten sind. Die Mitsubishi-Werft in Kobe schloss die Tore, weil die Arbeiter und Angestellten es nicht schafften, zur Arbeit zu kommen. Eine Fabrik für Bildschirme konnte nicht produzieren, weil die Lieferwagen mit den Bauteilen nicht durchkamen. So ging es heute vielen Betrieben. Das berühmte japanische Just-in-Time-System, das die kostenträchtige Lagerhaltung einspart und durch einen ständigen Strom von Lieferungen ersetzt, hat sich damit als nicht erdbebensicher erwiesen. Die Mazda-Autofabriken stellten die Produktion ebenfalls ein, weil die Zulieferungen ausfielen. Die Unternehmensleitung versucht nun, die Autoteile per Schiff heranzuschaffen. Ein Atomkraftwerk in der Region wurde abgeschaltet. Radioaktivität ist aber nach Angaben der Kansai-Stromwerke nicht freigesetzt worden. Die Gaswerke haben weite Teile der Erdbebenregion wegen zahlreicher Lecks abgeschaltet. Viele Konzerne versuchen, die Produktion auf Fabriken in anderen Teilen Japans zu verteilen. Doch diese sind ebenfalls indirekt von dem Beben betroffen. Die wichtigste Nord-Süd-Verbindung des Landes läuft durch Osaka und Kobe. Fast alle Überlandlieferungen gingen durch dieses Gebiet. Jetzt ist die sechsspurige Hanshin-Autobahn, auf der die Lastwagen normalerweise Stoßstange an Stoßstange fahren, an 9 Stellen eingestürzt. Es wird ein Jahr dauern, bis der Verkehr durch diese Hauptschlagader wieder fließen kann. Die Bahn bietet keine Alternative. Die Gleise hängen an vielen Stellen in der Luft. Der Bahnverkehr wird sich erst in einigen Monaten normalisieren. Der Finanzsektor zeigt derweil ungewohnte Kulanz. Die Bankfilialen zahlen ihren Kunden auch Geld aus, wenn diese ihre Scheckkarten und Sparbücher verloren haben. Kaum einer der jetzt Obdachlosen hatte Zeit genug, um Wertsachen mitzunehmen. Die japanische Zentralbank hatte den Kreditinstituten schon gestern 5 Milliarden Mark zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt.
Wie die Japaner, also der einfache Mann, die einfache Frau auf der Straße mit der Katastrophe umgehen und ob der Stolz der Japaner auf ihre Technik grundlegend erschüttert wurde, mehr darüber im Hintergrund. Deutschlandradio Berlin Ortszeit im Hintergrund mit folgenden Themen. Nach den Beben Japans Selbstbewusstsein ist offenbar weniger erschüttert als angenommen und das schwere Erdbeben in Kobe und Osaka hat zwar offenbar die Gelassenheit der Japaner nur geringfügig erschüttert, aber wie steht es mit dem stolz gepflegten Mythos und dem festen Glauben der Japaner an ihre Technik angesichts von angeblich erdbebensicheren Hochstraßen und Brücken, die bei dem Beben in Sekundenschnelle wie Strohhalme wegnickten? Die Frage geht an Markus Tieden, Japan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Dazu ist zunächst Folgendes zu sagen. Es besteht, glaube ich, im Allgemeinen neben den vielen Missverständnissen über dieses Land auch ein Missverständnis, was die Technikgläubigkeit der Japaner angeht. Es ist richtig, dass dieser Drang nach Perfektionismus, dieses Bedürfnis immer wieder technisch zu erneuern und zu verbessern, fast so etwas wie ein Erbgut für die Japaner geworden ist. Gleichzeitig ist dies aber immer gepaart mit dem Bewusstsein, dass wie immer auch die technische Anstrengung sei, sie letztendlich nie das Unvorhergesehene und das Unwägbare abwenden kann. Das ist nicht unbedingt ein Fatalismus, sondern einfach das Bewusstsein, dass die menschlichen Anstrengungen, also im Sinne von technischen Möglichkeiten, immer begrenzt sein werden. Wenn man die Bilder von Kobe und Osaka sich ansieht, die jetzt über die Bildschirme gehen, dann fallen mir zwei Dinge auf. Zum einen, wie Sie schon sagten, die relative Gelassenheit angesichts dieser nach unseren Maßstäben ja fürchterlichen Katastrophe. Man muss also bis zu 3000 Toten rechnen. Auf der anderen Seite fällt auf, dass es eigentlich wenig Klagen etwa über die Ineffizienz von Katastrophenrettungsdiensten oder über das Nichtvorhandensein von technischen Hilfsmitteln festzustellen sind. Man spricht im Falle von Japan oft von einem einem Gruppenverständnis, einem Wir-Gefühl. Die Japaner sind sich bewusst, dass solche Katastrophen sie jederzeit treffen können und dass da kein Unterschied gemacht wird zwischen dem Hightech-Ingenieur, dessen Haus genauso einstürzen kann, wie den einfachen Mann, der damit rechnen muss, dass sein Holzhaus abbrennt.
Herr Thiessen, ich will nochmal auf die von Ihnen erwähnte Gelassenheit auch nochmal zu sprechen kommen. Sie haben die Fernsehbilder angesprochen, die wir alle hier gesehen haben in Europa. Es gab zwar Chaos, aber keine Panik bei den Japanern. Woran liegt das eigentlich? Sind die Japaner disziplinierter als andere Betroffene von Erdbeben in anderen Ländern, anderen Regionen dieser Welt?
Ja, sicher, die Frage von allgemeiner sozialer Disziplin spielt natürlich auch eine Rolle. Hier, wenn Sie das normale Alltagsleben in Japan sich anschauen, dann ist das schon recht unterschiedlich von dem, was wir so gewohnt sind. Wenn Sie beachten, dass trotz überfüllter öffentlicher Verkehrsmittel, trotz unsäglicher Staus auf den Straßen, trotz langer Warteschlangen in allen möglichen, bei allen möglichen Gelegenheiten, immer eine gewisse Ordnung und Disziplin vorherrscht. Ich würde das zurückführen auf das, was ich vorhin schon sagte. Jeder muss damit rechnen, dass er selbst einmal in eine Notsituation kommt und dann alleine nicht mehr damit fertig wird. Und so ist auch jeder im Prinzip bereit, die Notsituation anderer zu sehen und nach seinen Möglichkeiten zu helfen. Wenn Sie betrachten, mit welcher Selbstverständlichkeit und ohne Panik die Leute selbst Hand angelegt haben und mit bloßen Händen versuchten, Verschüttete auszugraben, ohne sich hinzustellen und zu rufen nach dem Staat oder nach Hilfsorganisationen, dann zeigt das eine gewisse Grundbefindlichkeit der Japaner, dass man trotz aller technischen Raffinesse immer damit rechnen muss, dass diese Technik nicht ausreicht.
Trotzdem, ich will noch mal nachfragen, es ist ja nun die zweitgrößte Wirtschaftsregion im Lande betroffen, macht sich nicht dennoch Unruhe beispielsweise im Großraum Tokio breit, dass sich hier Ähnliches wiederholen könnte?
Es wurde schon mehrfach angedeutet, dass Japan natürlich mit einem sehr dichten Netz von seismologischen Messeinrichtungen überzogen ist, dass besonders in Ballungsräumen sehr strenge Vorschriften bestehen, was die Bauordnung betrifft, was den Straßenbau und den Hochhausbau betrifft. Man weiß aber auch, dass natürlich in dem Herz Japans, also in der Kanto-Ebene um Tokio, dieses Netz noch besonders dicht ist. Es gibt in Tokio kaum noch Häuser, die älter als 20 oder 30 Jahre sind. Permanent werden bei Neubauten immer wieder die neuesten Sicherheitsstandards angewendet. Und ich könnte mir vorstellen, dass in dem Gebiet von Tokio dieses Erdbeben sehr wahrscheinlich nicht zu dieser Katastrophe geführt hätte, weil einfach die Vorbereitungen dort im technischen Sinne besser geleistet wurden als im Raum besonders Kobe.
Markus Thiessen, Japan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon Oliver Thoma. Die Schlagzeilen heute Mittag. Schlagabtausch im Bundestag. Kanzler Kohl und Außenminister Kinkel verteidigen die Haltung der Regierung im Tschetschenien-Konflikt. Neue Schreckensbilanz aus Japan. Inzwischen sind mehr als 3500 Tote geborgen worden. Bundeskanzler Helmut Kohl hat die Haltung der Bundesregierung im Tschetschenien-Konflikt verteidigt und seine Unterstützung für den russischen Präsidenten Boris Jelzin unterstrichen. Die Bundesregierung habe jede Chance genutzt, um auf eine friedliche Lösung hinzuwirken, sagte Kohl im Bundestag.
Zuvor hatte Bundesaußenminister Klaus Kinkel in seiner Regierungserklärung Russland aufgefordert, das Blutvergießen in Tschetschenien schnellstens zu beenden.
Jeder Tag, an dem das Schießen und Zerstören in Tschetschenien anhält, zeigt, die russische Regierung befindet sich auf einem Irrweg. In Tschetschenien werden Menschenrechte, Völkerrecht und OSZE-Verpflichtungen verletzt. Bomben und Granaten gegen die eigenen Bürger, so kann und so darf man die territoriale Integrität eines Landes nicht wiederherstellen.
Die Opposition im Bundestag hat die Haltung der Bundesregierung im Tschetschenien-Konflikt erneut scharf kritisiert. Die Sozialdemokraten haben Kanzler Kohl und Außenminister Kinkel Mitverantwortung für die Eskalation des Krieges vorgeworfen. Der SPD-Außenpolitiker Norbert Gansel sagte, die Bundesregierung habe viel zu spät reagiert und zu lange weggehört und weggesehen, als russische Soldaten in dem kleinen Land einmarschiert seien, statt frühzeitig auf den russischen Präsidenten Jelzin Druck auszuüben.
In weiten Teilen Deutschlands haben überraschend starke Schneefälle und eisglatte Straßen heute zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders betroffen waren Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg. Es gab viele Unfälle und kilometerlange Staus im morgendlichen Berufsverkehr.
Mittagsjournal.
Der Provisionsskandal, der auch ein Abhörskandal ist, der den ÖVP-Wehrsprecher die Karriere kostet und dessen weitere Auswirkungen noch gar nicht absehbar sind, er ist das beherrschende Thema der folgenden Stunde Mittagsinformation, zu der Sie Wolfgang Wittmann begrüßt. Soweit die Themenübersicht zu Journalbeginn. Es folgt der Nachrichtenüberblick, verfasst von Jürgen Pfaffinger, gelesen von Josef Wenzel-Natteck.
Österreich. Die politischen Konsequenzen wegen der sogenannten Hubschrauber-Provisionsaffäre weiten sich aus. Frauenministerin Donal geht jetzt auf deutliche Distanz zu SPÖ-Bundesgeschäftsführer Marizzi. Donal spricht wörtlich von einem ungeheuerlichen Vorgang. Donal verlangt von Marizzi Aufklärung darüber, wieso er sein Wissen nicht unverzüglich an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet hat. Sollte Marizzi diese Frage nicht klären können, habe die SPÖ über Konsequenzen nachzudenken, sagte Donal. Marizzi selbst hat jede Beteiligung an der Affäre bestritten und erklärt, er habe das Provisionsgeschäft abgelehnt. Schon gestern hat ÖVP-Wehrsprecher Kraft sein Nationalratsmandat als Reaktion auf die Affäre zurückgelegt. ÖVP-Generalsekretärin Korosek beteuerte, dass Kraft auf eigene Faust gehandelt habe. In der ÖVP habe niemand etwas von der Angelegenheit gewusst. Kraft und Marizzi waren bei einem Gespräch abgehört worden, bei dem es um die Aufteilung einer 70 Millionen Schilling Provision im Zusammenhang mit einem Hubschrauberauftrag des Bundesheeres ging. Die Lehrerproteste gegen das Sparpaket gehen weiter. Etwa 20.000 Lehrer halten heute Protestversammlungen gegen die geplante Verkürzung der Unterrichtsstunden von 50 auf 45 Minuten ab. An hunderten Schulen ist der Unterricht deshalb nach der vierten Stunde ausgefallen. Polen. In Auschwitz finden heute die Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag der Befreiung des Nazi-Konzentrationslagers statt. An den Gedenkfeiern nehmen auch die Staatsoberhäupter aus insgesamt 16 Ländern, darunter auch Bundespräsident Kleistil, teil. Höhepunkt der Gedenkfeiern ist heute Nachmittag eine Trauerzeremonie für die mehr als 1 Million Menschen, die in Auschwitz von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Deutschland, Frankreich. Die Hochwassersituation hat sich am Vormittag dramatisch verschärft. In Deutschland gibt es einen ersten Toten. Teile der Stadt Koblenz mussten evakuiert werden. In mehreren Landkreisen im Main-Gebiet wurde Katastrophenalarm ausgelöst. Besonders dramatisch ist die Situation im Saarland. Mehrere Städte sind überflutet. Zahlreiche Straßen, darunter auch sämtliche Verbindungen nach Luxemburg, mussten gesperrt werden. Auch die Wasserstände des Rhein und der Mosel steigen seit heute früh ständig. In Trier hat die Mosel einen Pegelstand von fast 11 Metern erreicht. Die deutsche Bundeswehr hat Soldaten für den Katastropheneinsatz bereitgestellt. Das Rote Kreuz errichtet derzeit Notunterkünfte für die Obdachlosen. Auch in Frankreich verschärft sich die Lage. In der Bretagne gibt es schwere Überschwemmungen. In Paris ist in der Früh die Seine aus den Ufern getreten. Sämtliche Uferstraßen wurden gesperrt.
Jetzt gleich mitten hinein ins innenpolitische Treiben rund um das Geschehen mit dem Arbeitstitel Provisionsaffäre. Man könnte aber auch von einem Abhörskandal im Parlament sprechen. Kurz die Vorgeschichte. Im Februar vergangenen Jahres sitzen angeblich zwei Herren im Parlament beisammen. Die Wehrsprecher von SPÖ und ÖVP, Marizzi und Kraft, reden über mögliche Flugzeug- und Hubschrauberkäufe des Bundesheeres und die damit verbundenen Provisionszahlungen. Eine Summe von 70 Millionen Schilling steht im Raum und ÖVP-Wehrsprecher Kraft deutet die Möglichkeit an, dieses Geld zwischen den Regierungsparteien aufzuteilen, mit Hilfe des Aristokraten Mainsdorf-Pouilly, angeblich Konsulent der Rüstungsfirma British Aerospace und seit dem Vorjahr Gemahl von Umweltministerin Rauch-Kallert. SPÖ-Wehrsprecher und Bundesgeschäftsführer Marizzi stellt interessiert viele Fragen, geht aber schließlich auf Distanz und sagt, die SPÖ habe noch nie so einen Provisionsdeal gemacht und wolle dies auch jetzt nicht. Knapp ein Jahr später, also gestern, hat die Zeitschrift News plötzlich eine Abschrift des Gesprächs als Titelgeschichte. Star-Aufdecker Alfred Worm gibt an, ein Tonband zugespielt bekommen zu haben. Marizzi bestätigt das Gespräch, Kraft zuerst nicht, später doch. Er wird blitzartig zum Rücktritt gezwungen. Die ÖVP-Generalsekretärin Korosek sagt, der nunmehrige Ex-Wehrsprecher habe auf eigene Faust, also ohne Wissen und Duldung der Partei gehandelt. Die ÖVP habe noch nie Provisionsgelder bezogen. Marizzi rechtfertigt sein anfängliches Gesprächsinteresse damit, dass der Sherlock Holmes in ihm erwacht sei. Mainsdorf bestreitet jede Verwicklung in die Provisionskausa. Die Opposition ist empört, die Freiheitlichen schalten die Justiz ein und wollen eine Nationalratssondersitzung. Ähnlich die Haltung der Grünen und der Liberalen, die nach einem Untersuchungsausschuss rufen. Heute ist der Tag weiterer ausführlicher Reaktionen, und zwar nicht nur zur Provisionsaffäre an sich, sondern auch zur Tatsache, dass im österreichischen Parlament Wanzen sitzen, Richtmikrofone arbeiten oder was auch immer. Im ORF-Morgenjournal meinte pikanterweise der Detektiv Penk Lipowski, ohne einen Vertrauensmann im Parlament scheine ihm der vorliegende Gesprächsmitschnitt nicht machbar.
Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon ist Elke Durak. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Auschwitz-Befreiung vor 50 Jahren. In Polen und in Bonn wird der Millionen Ermordeter gedacht. Hochwasserlage vor allem in Südwestdeutschland weiter kritisch. Dramatische Zuspitzung auch in den Niederlanden und in Belgien. Bundestag diskutiert über Obdachlose. Minister Töpfer sieht Zwang zum Handeln.
Das Verbrechen von Auschwitz ist mit nichts vergleichbar. Es lässt sich nicht begreifen, nicht bewältigen. So qualvoll sich diese Befreiung vollzog, für Millionen Opfer kam sie zu spät, aber mit ihr nahte das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, das Ende von Zerstörung und Vernichtung. Auschwitz war somit der Anfang der Befreiung für uns alle, aller Deutschen, ja der Menschheit, von der nationalsozialistischen Barbarei. Inmitten der Barbarei keimte neue Hoffnung auf Menschlichkeit. Die Erinnerung an diese Befreiung macht nur Sinn, wenn aus der Erinnerung ein Wissen wächst, das zum Gewissen wird, wenn verpflichtender Auftrag und Chance wahrgenommen werden, die Chance zu einem anderen Deutschland, einem demokratischen, friedfertigen Deutschland, in dem Freiheit, Toleranz, Solidarität, Achtung der Menschenwürde gelebt werden.
Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth heute in Bonn. Der Bundestag gedachte der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 50 Jahren. Andrzej Czipiowski, Selbstüberlebender des Vernichtungslagers, wies im Deutschlandradio Berlin auf die Notwendigkeit hin, die Geschichte nicht zu verdrängen.
Wir sollten ein bisschen mehr über die Geschichte diskutieren. Meiner Meinung nach, Auschwitz ist ein Symbol der wichtigsten moralischen Erfahrungen der Menschheit. Das ist nicht nur ein politisches oder ein historisches Problem, das ist ein moralischer Stoff zum Nachdenken.
In Polen selbst, in Krakau, in dessen Nähe sich das ehemalige Konzentrationslager befindet, begannen inzwischen die offiziellen Gedenkfeiern mit tausenden ehemaligen Häftlingen und hochrangigen politischen Vertretern aus mehr als 30 Ländern. Ulrich Leithold aus Krakau.
Der polnische Staatspräsident Lech Wałęsa richtete als erster einen Appell an Überlebende der Vernichtungslager, an jüdische Organisationen, an Nobelpreisträger, Vertreter von Amnesty International, des Internationalen Roten Kreuzes und der Ärzte gegen den Atomkrieg. Ein Plädoyer für Menschenwürde und Menschenrechte.
Dobro i sprawiedliwość, wolność i demokracja,
Die Freiheit sei das Wichtigste. Wenn sie bedroht ist, müssen Politiker und Intellektuelle zuerst ihre Stimme erheben. Sie trügen Verantwortung für Gerechtigkeit, Demokratie und Toleranz. Auf die Ermordung von 1,5 Millionen Menschen in Auschwitz-Birkenau vor einem halben Jahrhundert ging Wałęsa nicht direkt ein. Auch das hat ihm bereits zahlreiche Vorwürfe eingebracht. Im Vorfeld der Feierlichkeiten in Krakau und in Auschwitz-Birkenau hatten jüdische Organisationen wiederholt kritisiert, das Gastgeberland wolle das Gedenken an die Befreiung des KZ polonisieren. Jüdische Interessen würden zu wenig berücksichtigt, obwohl in Auschwitz Völkermord an fast 1,5 Millionen Juden begangen worden ist. Juden waren hier 90% der Opfer. Der polnische Staatspräsident Wałęsa hatte durch seinen Staatssekretär gestern noch einmal solche Kritik zurückgewiesen. Er betonte den internationalen Charakter der Feierlichkeiten. Jeder könne in Polen seine Toten in ihm genehmer Weise gedenken. Juden werden das heute Mittag in einer eigenen religiösen Feier mit kurzen Ansprachen von ehemaligen KZ-Häftlingen, überlebenden Nazi-Opfern, tun. Dies solle jedoch nicht als Gegenveranstaltung zu den offiziellen Feierlichkeiten verstanden werden, hatten Vertreter jüdischer Verbände mehrfach betont, wenn sie über die Veranstaltung heute in Birkenau geredet haben. Auch die heutige Auftaktveranstaltung hier in der Jagiellonski-Universität war von Demonstrationen verschiedener Gruppen gegen das Programm des Auschwitz-Gedenkens begleitet.